Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Mannhardt. Wir sprechen über die Weltmeisterschaft, wo der Stern uns verkündet, man sei zu Gast bei Feinden. Wird das wieder ein Ereignis wie in Katar? Wir sprechen über diesen unfassbaren Mordversuch von Belfast, den Versuch, einen Passanten zu köpfen durch einen sudanesischen Migranten. Und wir sprechen natürlich zuletzt noch einmal über unseren Bundeskanzler, dessen Reformgipfel ja mal wieder ausgefallen ist.
Ich bin ein Ferien. Wir schaffen das.
Ja, die Fußball-Weltmeisterschaft hat begonnen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie politisch wird es diesmal? Deutsche Medien geben sich ja zumindest schon mal Mühe, da etwas zu konstruieren.
Ja, ARD hat ja eine eigene Sendung zur politisierten Fußball-WM gemacht. Und natürlich war da der Bösewicht wie immer Trump, der das auf unverschämte Weise nutzt, aus seiner, wie soll man sagen, Umfragekrise herauszukommen auf dem Rücken der WM. Oder es geht weiter noch mit dem Stern, wie gesagt, der meinte, das berühmte Motto der deutschen WM, zu Gast bei Freunden, könnte man jetzt genau auf den Kopf stellen und sagen, in Amerika sind wir zu Gast bei Feinden. Also extremer kann man, glaube ich, nicht politisieren. Aber das Kuriose oder Lustige an der ganzen Sache ist, dass die Medien die Politisierung unterstellen, also die das kritisch scheinbar angehen, in Wahrheit selbst extrem Fußball politisieren, Sport politisieren, nicht nur während der Weltmeisterschaft, eigentlich durchgängig. Und die Frage ist eigentlich für den Fußballfan nur die, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den eigenen Spaß an der Sache? Man könnte sich ja solche Sendungen sparen, man muss sie sich nicht angucken. Aber das geht bis tief in die Spiele selbst hinein. Wenn man nur Fernsehzuschauer ist, muss man sich die oft unsäglichen Kommentare der von ARD und ZDF zumeist anhören. RTL ist da ein bisschen besser und ein bisschen fußballnäher und weniger politisch. Aber diese Kommentare machen einem schon ein bisschen den Spaß am Fußball kaputt, das muss man sagen. Und die Erinnerung an die letzte WM macht ja auch deutlich, wenn man die Politisierung bis in die Mannschaft hinein treibt, das war bei uns dann die deutsche Mannschaft eben, dann hat das wirklich auch Auswirkungen auf das Spiel. Es wird schlecht und ja, geradezu katastrophal. Also insofern hoffe ich, dass wir trennen können zwischen Politisierung des Sports durch die Medien und die Politik und auf der anderen Seite der reinen Freude am Spiel, was die Spieler selbst betrifft, was die Zuschauer betrifft, die hoffentlich immun genug sind gegenüber all diesen Versuchen von außen, daraus ein politisches Ereignis zu machen.
Ja, man muss schon sagen, es ist schon echt, wenn man sich auch nochmal zurückdenkt, wie das bei der letzten WM war, als dann hier so aufgetreten wurde und so weiter. Das ist ja schon irgendwie echt verrückt gewesen, auch aus heutiger Sicht, weil es jetzt schon ein bisschen später ist, wie krass man versucht hat, diese WM zu politisieren und wie das ja doch eigentlich die Stimmung schon irgendwie gekillt hat. Also dann noch mit Nancy Faeser und der Binde und so weiter. Also da kam ja echt vieles zusammen. Ich habe wieder einen Kommentar in irgendeiner Fernsehsendung gesehen von damals, wo dann jemand empfohlen hatte, ja, die Spieler, da sollten sich dann die Spieler gegenseitig nach einem Tor küssen, als Symbol des Widerstands, ja.
Ja, wie gesagt, das war der Höhepunkt der Politisierung und zwar in einer wirklich verrückten Art und Weise. Gutmenschentum sollte dann praktisch die 11 Freunde auf dem Platz ersetzen. Und die Folgen waren ja nun mit Händen zu greifen. Die deutsche Mannschaft hat katastrophal gespielt, ist sofort ausgeschieden. Und es war damals schon spürbar und im Nachhinein wurde das von vielen Spielern auch bestätigt, dass das enorme Auswirkungen hatte, also der politische Druck von außen auf die Situation innerhalb der Mannschaft, auf die Stimmung innerhalb der Mannschaft, auch letztlich auf die Energie. Also das war tödlich in jeder Beziehung. Klinsmann hat das jetzt sogar in der ARD-Dokumentation nochmal recht ausdrücklich so formuliert. Also wenn man das Spiel der eigenen Mannschaft zerstören will, dann gibt's da gar keinen besseren Weg, als die Mannschaft wieder mit irgendeinem politischen Auftrag in das Turnier zu lassen. Also da war das letzte Mal war das also wirklich mit Händen zu greifen. Ich bin deshalb auch ein bisschen optimistisch, was unsere Mannschaft betrifft, weil jetzt auf jeden Fall eine Immunreaktion da sein wird. Also ich glaube, das lässt sich niemand mal mehr bieten, eine ähnliche Zumutung. Und auch die weltweit ist das ja lächerlich gemacht worden. Also die Japaner, nachdem sie uns rausgekegelt haben, haben genau dieselbe Gestik nochmal parodistisch gebracht und damit deutlich gemacht, das war das größte Eigentor, das in der Weltmeisterschaft jemals geschossen wurde. Ja, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass wir gelernt haben. Was natürlich nichts ändert daran, dass bestimmte Konstellationen dieser gigantischen Weltmeisterschaft, also mit 48 Mannschaften, das gar nicht verhindern kann, dass es zu politischen Konstellationen kommt. Da spielt, wenn Sie so wollen, ein Schurkenstaat gegen einen westlichen Staat. Und gerade dann, wenn, wie soll man sagen, Amerika womöglich mal gegen Iran oder wen auch immer spielt, ist das per se natürlich ein Politikum. Und ja, auf der anderen Seite kann man nur hoffen, dass der Urgedanke des Sports, des internationalen Sports, nämlich dass Politik außer Kraft gesetzt wird für eine gewisse Zeit, wenn Sie so wollen, so eine Art Moratorium der Politik, ja. Sie wird für eine gewisse Zeit außer Kraft gesetzt. Es spielt keine Rolle, aus welchen Ländern diese Leute kommen und welche Politik da vertreten wird. Also man kann nur hoffen, dass es wieder eine Rückorientierung an diesem Urgedanken gibt, der ja auch der olympische Urgedanke ist. Aber man muss sich nur dran erinnern an die Behandlung etwa russischer Athleten, die ständig dafür büßen müssen, dass sie unter Putin geboren sind, wo man dann sich doch auch immer fragen muss, was hat das mit deren sportlichen Leistungen zu tun? Ja, wieso werden die geächtet oder wieso werden sie als Parias behandelt? Man muss mal abwarten, wie das jetzt in dieser Weltmeisterschaft läuft.
Ja, es ist schon irre, wie lange das jetzt auch ging. Ich meine, wir hatten bei der letzten WM das, bei der WM davor schon zum Teil 2018 in Russland. Ich erinnere mich aber auch noch an die Europameisterschaft. Wann war das? 2021, als England gegen Italien im Finale gespielt hat und dann in irgendeinem deutschen Medium der Kommentar kam, also dass Italien jetzt gewonnen hätte, das sei also ein Sieg Europas gegen sozusagen die Brexit-Briten.
Gegen die Brexit, ja. Ja, das ist, ja, an Peinlichkeiten sind die deutschen Kommentatoren kaum zu überbieten, das ist wahr. Offenbar haben deutsche Sportkommentatoren auch alle so die Karrierevision aufzusteigen in die politischen Kommentare, um dann am Ende natürlich ihrer grandiosen Karriere irgendeine Unterhaltungssendung samstags abends moderieren zu können. Also dieser Weg Sport, Politik, Entertainment, das scheint so der Karrieretraum jedes ordentlichen ÖRR-Reporters zu sein. Und sie versuchen dann eben in ihren Sportsendungen schon ihre politische Kompetenz unter Beweis zu stellen und ein bisschen Propaganda zu machen. Das ist wirklich traurig, das ist jämmerlich. Das ist auch eine Entwicklung erst der allerletzten Jahre. Es gab großartige Sportreporter, wo es dann auch Spaß gemacht hat, ihnen zuzuhören während des Spiels. Natürlich unübertroffen für alle Zeiten Marcel Reif. Es ist ein Jammer, dass, wie soll man sagen, ARD und ZDF-Zuschauer ihn nicht mehr hören und sehen können. Aber es gab auch ein paar andere, die wirklich sachlich kommentieren konnten. Vor allen Dingen, die nicht ununterbrochen unter Sprechzwang gelitten haben, so wie der Herr, der gestern das Eröffnungsspiel moderiert hat, der wahrscheinlich der schlimmste von allen ist. Ja, das gehört aber auch mit zur Freude an der ganzen Sache, denn wer kann sich schon die Reise in die USA leisten oder dann dort ein Ticket erwerben? Wir sind alle letztlich Fernsehzuschauer oder fast alle. Und da spielt das dann schon eine Rolle, wie es eingebettet wird, das Spiel. Und die Einbettung der Fußballspiele nimmt ja immer groteskere Formen an. Also man ist dann schon 1,5 Stunden vor Spielbeginn irgendwie mit Kommentaren gesättigt. Und ja, eine Entwicklung nicht nur in Richtung Politisierung, sondern natürlich Entertainment, das ist ganz klar, ja, das Spiel für die ganze Familie, auch für die Leute, die von Fußball keine Ahnung haben. Für richtige Fußballfans ist es eine Qual dann.
Ich finde auch so spannend, also wir haben das ja auch gerade angesprochen, dieses Thema auch des Boykotts russischer Athleten und so weiter. Weil da fällt ja sozusagen dieses ganze Konstrukt so ein bisschen in sich zusammen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, wir schließen jetzt russische Athleten aus, dann sagt man damit ja so ein bisschen, naja, so was der Russland da jetzt gemacht hat, ist ja sehr schlimm, Invasion der Ukraine. Aber alle anderen Länder außer Russland sind ja also eigentlich in Ordnung. Ja, und Russland verletzt jetzt also diese Ordnung. Und deswegen schließen wir sie aus. Und das ist ja deswegen so absurd, weil wenn man das so machen möchte mit der Weltmeisterschaft, muss man ja das sozusagen einkalkulieren, dass also der Großteil der Mannschaften, die da mitspielen, also absolute Verbrecherstaaten repräsentieren und wir aber trotzdem irgendwie sportlich mit ihnen uns auseinandersetzen. Was ich zugeben muss, durchaus auch irgendwie ein Spannungsfeld ist, finde ich, ja, weil wenn man sich jetzt vorstellt, die nordkoreanische Nationalmannschaft und wenn die dann verlieren, dann kommen die nach Hause und kommen die vielleicht ins Arbeitslager, man weiß es ja nicht. Also so ganz mit dem sportlichen Geist hat es ja vielleicht auch seine Grenzen. Aber trotzdem, wenn man das jedenfalls so betreibt, ist ja auch irgendwie ein linkes Ideal irgendwie, dann muss er ja mit allen spielen. Und dann immer zu sagen, okay, wir spielen eh mit Iran, also was da alles mitspielt, Saudi-Arabien zuletzt und so. Und aber jetzt in den USA zu spielen, ist zu viel. Oder in Katar oder so.
Ja. Wir sind da eigentlich an einem ganz großen Thema, nämlich der Bedeutung des Sports überhaupt. Und ich würde gerne nochmal auf die Bemerkung von vorhin zurückkommen, dass das ein Sport eigentlich ein Moratorium der Politik ist. Also da wird Politik einmal eingeklammert oder außer Kraft gesetzt für eine bestimmte Zeit. Das ist ganz ähnlich wie bei jedem Spiel. Wenn Sie etwa ins Stadion gehen, ist das im idealen Falle zu erleben, nicht? Sie leben vorher in Ihrer Arbeitswelt oder in Ihrer Familienwelt, und dann gehen Sie ins Stadion und dann sind Sie 1,5 bis 2 Stunden in einer Sonderwelt, in einer Welt, die ganz andere Regeln hat, buchstäblich andere Regeln hat, die auch ganz andere Stimmungen ermöglicht. Also Sie können dann in diesem Moratorium des Sports, des Fußballs beispielsweise, können Sie auch Gefühle erleben, Stimmungen erleben, die anderswo völlig deplatziert werden. Um es gleich auf den Punkt zu bringen, wo darf man in der westlichen Welt überhaupt noch siegen? Ja, eigentlich nur im Sport. Ja, also Sie können im Sport Leute bewundern, wie damals in der Antike die großen Athleten der Olympischen Spiele. Das geht noch, aber eben nur in diesem eingegrenzten Bezirk des Sports. Das ist eine Art Zauberkreis, ja, der sich jedes Mal eröffnet. Und das ist völlig ungefährlich, weil wir genau wissen, nach 90 Minuten ist es vorbei. Oder wenn dieses Spiel beendet ist, ist es vorbei. Aber diese 90 Minuten im Zauberkreis, das ist das wirklich Faszinierende an Fußball. Und es ist ein Jammer, wenn man das nicht mehr zulässt. Und ich glaube, das ist eigentlich die Intention der Politisierung. Der Sport ist ein Stachel im Fleisch derer, die alles politisieren wollen, die das ganze Privatleben, das Alltagsleben politisieren wollen, weil der Sport eben diese Dinge nochmal möglich macht. Eben, dass man mit dem politischen Feind in einen Wettbewerb tritt, der geregelt ist, ja, der fair ist und mit dem man, wie soll man sagen, in idealtypischer Form miteinander umgeht. Alles das ist nur noch im Sport möglich. In der Wirtschaft geht das nicht. Da gibt es zwar auch Sieger und Verlierer, aber da ist das Verlieren wirklich tödlich. Und in der Politik gibt es das erst recht nicht mehr. Also insofern ist der Sport, jetzt sagen Sie mir ruhig, ich bin zu idealistisch, der Sport ist immer noch eine Idealwelt, ja. Und zwar kann er das sein, weil er zeitlich immer begrenzt ist. Ja, vorher ist Alltag, danach ist Alltag. Aber in dieser Zeit, in der das Stadion seine Regeln durchsetzen kann, haben wir einen anderen Zustand. Ja, also ähnlich wie im Karneval oder im Fastnacht oder was auch immer. Es ist ein Ausnahmezustand in einem positiven Sinne. Und das gibt's eigentlich sonst in der Welt gar nicht mehr.
Ja, absolut. Und es ist natürlich auch eigentlich wirklich in der heutigen Zeit immer absurder, oder was ist absurder, aber bemerkenswerter, dass ja im Fußball auch noch alle möglichen moralischen Werte so gelebt werden, ausgelebt werden, die ja an sich schon vollkommen tabuisiert wären außerhalb, also sozusagen überhaupt so dieses reine Wir-Gefühl, diese Identifikation, jetzt gar noch Nationalstolz bei der Weltmeisterschaft, aber eben ja dieser Wille zu siegen, und das ist ja auch wirklich so im Fußballverein selbst, wenn man da auch spielt und so, da wird ja noch irgendwo auch eine andere Moral gepredigt sozusagen, also von den Fußballlehrern, die da die Kinder drillen, eine andere Moral gedrillt als jetzt in der Schule oder so. Also es ist ja irgendwie auch da insofern eine andere Welt, ja.
Es ist eine andere Welt. Wie gesagt, sie ist sehr viel antiker als alles andere, was wir in unserem Alltag erleben. Wie ich finde, in einem sehr guten Sinne. Also wie gesagt, man darf siegen. Man kann dann aber auch ein großartiger Verlierer sein. Also auch das sind Tugenden, ja, wenn Sie so wollen. Ein Verlierer, der anerkennt, seine Niederlage anerkennt und sie nicht auf irgendwas anderes schiebt, auf die Gesellschaft oder auf die schlimme Herkunft oder sonst irgendetwas. Und es gibt Regeln, die absolut verbindlich sind. Und das Tolle am Sport ist, die sportlichen Regeln erfüllt man gerne. Ja, es gibt beispielsweise auch Verkehrsregeln, niemand erfüllt die gerne, also außer den wirklich Bekloppten. Man macht es halt, weil es sein muss oder weil man bestraft wird, wenn man sich nicht dran hält. Aber die Sportregeln findet man toll. Ja? Und Leute, die das nicht einsehen, sind einfach Spielverderber. Ja, also die Abseitsregel oder ähnliche Dinge, das sind Regeln, wo jeder Fußballfan sagt, das muss sein. Und das ist gut so, dass es das gibt. Und dass man dann nicht sagt, ja, der Ball war zwar über der Auslinie, aber eigentlich also fast noch gut und wir spielen weiter. Sowas gibt es nicht, sondern da gibt es eine Strenge der Regeln, weil wir alle Regeln gut finden, die Regeln des Sports. Und das hat auch was Utopisches, denn sonst sind wir von Regeln und Gesetzen umstellt im Alltag, die wir eigentlich nur ja widerwillig befolgen. Hier ist es anders. Das ist etwas, was wir selber möchten und wo wir das Gefühl haben, es steigert unser Leben. Also das ist ein Stimulans, ein Sport als Stimulanz des Lebens. Das ist etwas, was immer noch funktioniert, obwohl irre Gelder fließen, obwohl, wie gesagt, von allen Seiten versucht wird zu politisieren. Aber letztlich hat man es noch nicht geschafft, den Anpfiff und den Schlusspfiff als eine Art Umwölbung einer eigenen Welt, eines Zauberkreises auch zu zerstören. Ja, das hat noch nicht funktioniert. Und so lange bleibe ich, wenn Sie so wollen, idealistisch und denke, der Sport ist immer noch eine positive Ausnahmesituation in einer Welt, die immer schwerer zu ertragen ist.
Es ist ja trotzdem spannend, dass eigentlich bis jetzt, ja, wenn man sich das so anguckt, der Fußball sogar immer weiter wächst in Europa, also nach allen Zahlen und an der Relevanz. Also da gibt es ja auch offenbar eine zunehmende massive Sehnsucht nach diesem Fußball, wie Sie ihn gerade beschrieben haben.
Ja, ich finde es auch nicht überraschend, dass es Fußball ist, was immer mehr wächst und was selbst hineinwächst in Kulturen, die eigentlich vollkommen fern sind vom Fußball, wie gerade USA. Ja, dort hat der Fußball lange Zeit nur als spezielles Interesse gewisser College-Leute gegolten, irgendwelcher Studenten. Aber es wird allmählich auch dort ein Breitensport. Und dieser irre Erfolg des Fußballs hängt wahrscheinlich mit zwei Dingen zusammen. Mit der Tatsache, dass man das, was da passiert, körperlich gewissermaßen nachvollziehen kann. Also nicht in extremen Ausmaße. Sie sind, aber die meisten Fußballfans sind auch Hobbykicker gewesen. Ja, sie haben auf der Straße oder irgendwo auf einer Wiese mal gekickt. Man muss nicht im Verein gewesen sein. Und wenn sie mal selber gespielt haben, können sie auch wenigstens imaginär nachempfinden, was diese Leute da so treiben. Ich glaube, das ist eine, die Identifikationsmöglichkeit. Es gibt nicht einfach nur, das ist mein Verein oder meine Nation, sondern Identifikation auch mit den Bewegungen, mit diesen fantastischen Möglichkeiten, die es da gibt. Und das Zweite ist, ich glaube, es gibt keine andere Mannschaftssportart, die so kombinationsreich ist wie Fußball. Und was taktisch und strategisch so viele Möglichkeiten offen lässt, kein Spiel ist wie das andere. Und der Fußball hat es auch geschafft, ein großes Problem vieler Ballspiele sehr gut zu lösen, Die meisten Ballspieler haben nämlich zu viele Scores, zu viele Punkte. Ja, also man schießt zu viele Tore im Handball beispielsweise. Ja, Handball ist sicher auch athletisch toll und so weiter. Aber es gibt, fallen zu viele Tore. Beim Fußball ist es wunderbar dosiert, sodass also ein Tor auch eine ungeheure Begeisterung auslösen kann. Also, und diese Momente, glaube ich, sind dafür verantwortlich, dass es das Fußball zu einem Weltphänomen wie keine andere Sportart geworden ist und meines Erachtens deshalb auch am ehesten dieses Potenzial hat, so eine Art Einheitsgefühl zu erzeugen, unter den Fans wenigstens, denn das gibt es ja auch. Also es gibt ja auch sogenannte Fanfreundschaften. Manchmal sind sie organisiert von außen, aber es gibt, glaube ich, auch spontane Freundschaften unter Fans oder Fans vertragen sich auch. Sieht man gerade auch bei der Weltmeisterschaft. Die ziehen dann, die berühmten Holländer mit ihren verrückten T-Shirts, ziehen dann durch die Straßen, sind bester Laune, tanzen da und erzeugen ein tolle Atmosphäre. Das muss man einfach sagen. Und das sieht man vielfach Schotten ähnlich. Und ja, das sind Phänomene, die sie so nicht kennen. Ja, also Massen, die ein freundliches Gesicht haben. Also sowas kenne ich eigentlich nur noch aus dem Fußball.
Ja, ja. Ja, es ist schon spannend, dieses auch diese Sehnsucht, die es danach gibt, finde ich. Weil da, also ja, wie gesagt, das ist ja auch insofern eine, also ich meine, allein diese Stadien, dieses, auch das dann da so Pyrotechnik und so weiter gezündet wird und so. Das ist ja schon, also diese Lust da an diesem Martialischen und so weiter. Aber das wird da einfach so akzeptiert. Also das ist ja schon gesellschaftlich auch irgendwie so ein Korrektiv. Und ich weiß, das ist noch so aus meiner glorreichen Fußballlaufbahn. Das ist ja schon so, also gerade hier in Berlin sozusagen so, dass man da so nochmal so zusammengeschrien wird von so einem Fußballtrainer. Also wir hatten so einen Alkoholiker-Fußballtrainer, der hatte auch mal in der zweiten DDR-Liga gespielt, ja. Und hing den ganzen Tag auf diesem Fußballplatz rum, aber er hat also die Kinder da mit 6, 7 Jahren wirklich niedergeschrien zu athletischen Spitzenleistungen gedrängt. Und also das muss ich sagen, das gibt's ja in der normalen Schule jetzt nicht mal mehr im Ansatz heutzutage. Das ist schon auch echt ganz lustig. Und deswegen finde ich, man merkt auch vielen Leuten an, ob sie mal im Fußballverein gespielt haben als Kind oder nicht. Also das ist schon etwas sehr Veränderndes. Also ich weiß gar nicht, vielleicht war das sogar wichtiger als der Besuch der Schule. Also gibt es ja wirklich, außer vielleicht noch in der Fahrschule, also Fahrlehrer sind ja auch noch so ein eigener Typus.
Ja. Ja, richtig. Ja, warum? Weil man es eben nicht riskieren kann, läppisch und lax zu sein. Ja. Weil Fahrlehrer kann es nicht riskieren, denn dann produziert er, wenn man so will, katastrophale Unfälle. Ja. Und der Trainer der Fußballmannschaft kann es nicht riskieren, weil eben er im Gegensatz zum Schulsport solche Sätze wie "wir zählen die Tore nicht" nicht äußern kann, weil das einfach absurd wäre. Ja, also aber das eigentlich ist das ein sehr guter Fall für unser Thema Schulsport, also Fußball in der Schule der letzten Jahre und Fußball im Verein. Ja, in der Schule hört man immer häufiger, es käme nur drauf an, dass man mitspielt und sich gut verträgt, Fairness, aber niemand soll siegen, wir zählen die Tore nicht, damit niemand beleidigt ist oder gekränkt ist oder was auch immer. Vollkommener Blödsinn, ja, also wirklich katastrophaler Blödsinn. Aber das gibt's eben nicht im Verein, denn der Verein muss sich messen mit anderen Vereinen, er ist in irgendeiner Liga und sei es die Kreisliga, ist völlig egal. Das heißt, man misst sich, das heißt, man muss gewinnen, man muss siegen und das will man auch, weil es ein ungeheures Hochgefühl ist. Sieg war die antike Gestalt des Glücks. Ja, und wenn man mich fragen würde, wie man das genießen könnte, ein Glücksgefühl, würde ich sagen, eine der wenigen Möglichkeiten, die es noch gibt, wäre der Sieg im Sport.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. In Belfast gab es in Großbritannien gleich den zweiten so sehr brutalen Fall mit auch so einem Bild, was wirklich um die Welt geht. Also sudanesischer Migrant versucht einen Briten zu köpfen auf offener Straße und streckt dann so das blutverschmierten Arm so wie als Triumph in die Höhe. Und jetzt gibt es natürlich auch Ausschreitungen dort. Und ja, Großbritannien, das spitzt sich da jetzt schon ziemlich zu.
Ja, es ist, wie Sie sagen, nicht der erste Fall. England ist sehr, sehr viel weiter in der Problematik drinnen als wir, obwohl wir leidgeprüft schon genug sind, was dies betrifft. mit den Messermännern, wie man so schön lustig sagt, oder wie der Essayist Enzensberger sie mal genannt hat, die Schreckensmänner, ja, also diese Schreckensmänner mit den Messern, mit den Macheten. Die Engländer haben da noch tiefere Erfahrungen gemacht, noch schlimmere Erfahrungen gemacht als wir bisher. Und deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass der Widerstand sich immer mehr formiert. Ein Widerstand, dessen Extrem natürlich der gewalttätige Mob ist, der in Straßen Autos anzündet oder so, wie wir das ja aus anderen Ecken der Gesellschaft auch kennen. 1. Mai oder so irgendetwas, ja, da kennen wir das ja auch, wie Autos angesteckt werden. Das ist natürlich entweder Ausdruck, also der gewalttätige Mob ist entweder Ausdruck von Verzweiflung, weil man nicht weiß, wie man sich artikulieren kann, oder höchstwahrscheinlich sehr viel stärker noch, organisiert durch Leute, die ohnehin Krawall wollen und die das jetzt als wunderbaren Anlass benutzen. Das Problem ist nur, diese Krawalltypen geben der politisch-medialen Elite einen wunderbaren Vorwand, das Thema zu wechseln und zu sagen, aha, wir haben es wieder mit Rassismus zu tun. Ja, also der Widerstand, wenn man so will, oder die Wut über diese Schreckensmänner wird jetzt uminterpretiert als Ausdruck des typischen westlichen, britischen in dem Fall Rassismus, gegen den man weiterhin scharf vorgehen muss. So braucht man sich also über das eigentliche Thema gar nicht mehr weiter zu verständigen. Dahinter steckt natürlich auch das Problem, dass Leute, die diesen Mechanismus kennen und aber trotzdem gerne ihren Widerstand artikulieren möchten, nicht wissen, wie sie ihn artikulieren sollen. Wie soll man sich denn anders wehren, werden die sich fragen. Und eigentlich müssten sie sich gegen die Politiker, die das mitverantworten oder wesentlich verantworten, wenden. Aber wie macht man das? Soll man vor der Downing Street Number 10 demonstrieren oder Molotow-Cocktails werfen oder was auch immer? Das wissen diese Leute nicht. Ich weiß es auch nicht, wie man das machen könnte. Aber so wie das im Moment läuft, ist es maximal unglücklich. Ja, also das Thema wird gar nicht angegriffen. Das große Problem wird gar nicht angegriffen, sondern wir reden wieder nur über den strukturellen Rassismus der westlichen Welt. Ja, und das ist genau das Gegenteil dessen, was wir eigentlich diskutieren müssten. Nämlich, dass wir nicht wissen, wie wir mit unkontrollierter Massenmigration umgehen können.
Ja, also das ist ja durchaus spannend, weil es ja tatsächlich so ist, dass, finde ich, dieses Bild, also diese Köpfung, das ist ja auch so eine, das, also die Köpfung ist ja schon so ein, wie soll man sagen, Symbol absoluter Macht, oder das ist ja so eine Machtdemonstration in irgendeiner Form, eine Demütigung, das geht ja über den Mord hinaus, und deswegen denke ich, ist es in uns allen irgendwie schon, dass es da das Gefühl gibt, jetzt müsste ja irgendwas geschehen, jetzt müsste auch irgendwie artikuliert werden, ausgedrückt werden, dass man sich so etwas nicht bieten lässt. Und eigentlich wäre dafür natürlich irgendwie die Politik also zuständig. Also dass man da jetzt erwarten würde, da gibt es jetzt einen Premierminister, der also sozusagen dieses Gefühl irgendwie auch einfängt bei den Leuten und sagt so, nein, ich stehe an der Spitze und so weiter. Und das ist aber alles irgendwie so verbaut, dass es ja tatsächlich, es gibt keinerlei Ventil für dieses Gefühl, sondern dieses Gefühl von wir wollen unser Land behalten, wir wollen uns das nicht gefallen lassen auf unseren Straßen, dieses Gefühl kann nun überhaupt nirgendwo mehr hin. Ja.
Eben, das meine ich. Man weiß nicht, wie man das artikulieren soll. Also wie man es so artikulieren soll, dass es nicht gleich wieder umkippt, ins Gegenteil. Und das ist in der Tat das Problem. Und der Hintergrund dieses Problems scheint mir der zu sein, dass die Politiker das bewusst verschleiern. Also dass es ihnen bewusst darum geht, abzulenken von dem zentralen Problem. Und man kann sich fragen, was dahinter steckt. Eine Vermutung, die, glaube ich, immer plausibler wird, ist, dass man die Migranten als, wie man in England sagt, als Voting Block begreift. Und das hat auch eine gewisse Logik, ja. Wenn die Migranten stimmberechtigt werden, also bei den Wahlen mitwirken dürfen, und das ist ja immer häufiger der Fall, dann werden die natürlich eine Partei wählen, die pro Asyl, pro Migration ist. Sodass sich also die Linke, die das ja im Wesentlichen ist, immer mehr konzentrieren kann auf diesen Voting-Block der Migranten. Das ist sicher eine der wichtigsten Erklärungen. Früher hätte man gesagt, das ist eine bösartige Verschwörungstheorie, aber mittlerweile wird das immer deutlicher, nicht nur in England. In Amerika ist das seit vielen, vielen Jahren so. Es war Trump, eines von Trumps Hauptthemen, die Demokraten als diejenigen zu darzustellen, zu präsentieren, die im Grunde, dort sind es ja im Wesentlichen Mexikaner, bewusst auch nach Amerika holen, weil sie sich davon versprechen, Stimmen in der Zukunft zu bekommen, also demokratische Stimmen in der Zukunft zu bekommen. Dieses Argument ist, glaube ich, das Gewichtigste, also wenn es denn der Wahrheit entspricht, und immer mehr spricht dafür. Ein anderer Punkt ist vielleicht auch der, dass man schlicht Angst hat. Man hat Angst vor dieser Gewalt und versucht sie nicht zu thematisieren. Das gilt sicher auch für sehr viele Politiker. Wenn einer unserer früheren Bundespräsidenten gesagt hat, der Islam ist ein Teil Deutschlands, dann war die Wahrheit dieses Satzes, es gibt sehr viele Moslems in Deutschland. Und jeder Politiker, der darin ein Problem sieht, hat damit auch ein Problem mit den Moslems, die hier sind. Also ich verstehe dann auch, dass einige Politiker sagen, wir rühren das erst gar nicht an, das Thema. Wir versuchen da irgendwie einen Teppich drüber zu breiten, denn das führt zu enormen Ressentiments, zu Wutreaktionen, eben auf der anderen Seite, auf der Seite der Migranten, auf der Seite derer, die nach England gekommen sind oder eben auch zu uns. Und das wollen wir verhindern. Und wahrscheinlich denken die Politiker auch, dass die einheimische Bevölkerung leichter zu domestizieren ist als die Migranten. Also selbst wenn sie das Problem als echtes Problem erkennen, ist noch nicht gesagt, dass sie auch gewillt sind, es anzugehen. Also irgendetwas dagegen zu unternehmen. Sondern sie sehen vielleicht die Gefahr bürgerkriegsähnlicher Zustände als so groß an, dass sie sagen, lass uns lieber den Teppich des Schweigens darüber ausbreiten. Vielleicht gewöhnen sich ja die Native People, ja, die Eingeborenen, vielleicht gewöhnen die sich ja daran, dass hin und wieder mal jemand, wie hat man jetzt gesagt, von spitzen Gegenständen verletzt wird oder gar getötet wird. Ja, diese Schreckensmänner mit ihren spitzen Gegenständen, man versucht sie zu normalisieren. Ja, und zu sagen, ja, entweder sie sind krank, psychisch auffällig, schon immer gewesen. Das ist ja in Deutschland jedenfalls Standard, ja, wenn irgendetwas passiert. Mit Sicherheit ist er nicht schuldfähig, weil er irgendwie traumatisiert ist oder etwas Ähnliches. Also kommt er in eine psychiatrische Anstalt. Also dieser Versuch der Normalisierung, gewöhnt euch dran an die Gewalt, ist, glaube ich, mittlerweile die normale politische Reaktion.
Ja, Normalisierung ist spannend, aber das ist ja schon jetzt eben nach diesem Fall Henry Nowak so ein Fall, der schon natürlich irgendwie extrem rausfällt, weil es eben so eindrücklich einfach ist. Also es lässt dann ja schon einfach nicht mehr los, dieses Video.
Wenn man es gesehen hat, und deshalb soll man es ja nicht verbreiten. Das war ja mit die erste Nachricht, die von politisch-medialer Seite gekommen ist. Es gibt da ein schreckliches Video, guckt es euch bloß nicht an und verbreitet es auf keinen Fall. Ja, das war mehr oder minder die erste Reaktion. Und das Ganze wird mittlerweile ja auch dargestellt als ein besonders extremer Fall von Messerstecherei. Ja, also man will nur sagen, im Grunde ist es etwas, das kennen wir schon lange, das kommt immer mal wieder vor, ist im Grunde ist jedenfalls kein Grund, jetzt völlig auszurasten und zu extremen Formen von Widerstand aufzurufen. Im Grunde etwas, was wir schon sehr gut kennen, an das wir uns gewöhnen müssen, Vorkehrungen treffen oder was auch immer, geh erst gar nicht auf die Straße nach einer gewissen Uhrzeit oder geh nur noch in wie heißen die, messerfreie Zonen zwischen 9 und 22 Uhr. Ja. Genau, Messerverbotszone zwischen 9 und 22 ja. Uhr. Kannst du dahinter, es ist eine Messerverbotszone. Also solche Absurditäten sollen erzeugen das Gefühl bei den normalen Bürgern, naja, das gibt's halt hin und wieder, gewöhnen wir uns dran, ja.
Ja, es ist schon, das ist schon spannend, dass es hängt wirklich ja alles davon ab, ob man dieses Video gesehen hat. Also es ist ja sowohl im Fall Nowak so als auch in diesem Fall. Es hängt
wir rufen nicht dazu auf.
Ja, Also es hängt wirklich davon ab, ob man dieses Video gesehen hat, weil wenn man diese Videos sieht, also dieses Köpfungsvideo, das ist ja schon das, was sich so einbrennt und was so unglaublich ist und wo natürlich auch diese Symbolik immer drin liegt. Also dieses, es ist ja nicht nur, es wird jemand ermordet auf eine relativ brutale Art, wie auch im Fall Nowak, sondern es ist noch dabei dieser Aspekt der Demütigung sozusagen und der Machtdemonstration und dann holt er noch die Polizei die und sagt dem, der hätte mich rassistisch beleidigt. Also das ist ja auch noch so, das kommt noch so dazu. Und diese Bilder, wenn man die gesehen hat, die haben, glaube ich, eine ja unendliche politische Wirkungskraft. Also es kann eigentlich keinen wirklich kalt lassen und das ist, glaube ich, auch ein sehr schlagendes Argument, diese Videos zu sehen für ein Gefühl, dass was ganz Entscheidendes sich ändern muss. Und deswegen ist ja auch insofern wirklich interessant, immer dieses Spiel und der Kampf um diese Bilder, also dieser Impuls, diese Bilder nicht zu zeigen, diese Videos nicht zu zeigen, obwohl wir natürlich zum Beispiel im Gegensatz diesen Fall George Floyd natürlich die Bilder also so tausende Male gesehen haben. Und es geht wirklich darum, also hat man es in Erinnerung oder nicht, das hängt ja nur an der Frage, hat sich dieses Bild eingebrannt oder nicht, weil ansonsten ist es natürlich, ja gut, ein weiterer Mordfall gibt es ja tausende am Tag.
Bilderpolitik, übrigens ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, noch in meiner Zeit als Universitätsprofessor für Medienwissenschaften, haben wir das vielfach diskutiert. Gibt es die, wenn Sie so wollen, die positiv besetzten Bilder auch von schrecklichen Situationen, wie etwa der arme Junge, der an den Strand gespült wurde, ja, diese Flüchtlingskind, das an den Strand gespült wurde, was wahrscheinlich auch unvorstellbar große politische Effekte hatte. Also damit konnte man eine ganze Welcome-Politik mehr oder minder unterfüttern und stützen. Und dann eben, wie gesagt, Floyd, da das in die richtige Richtung ging, nämlich gegen die faschistische Polizei der USA und damit natürlich auch gegen Trump, war das natürlich ein positiv aufgeladenes Bild des Schreckens. Und jetzt hier umgekehrt, ja, weil man das Thema eben gar nicht aufkommen lassen will. Es darf kein Thema sein, migrantische Gewalt. Und schon gar nicht die Islamisierung des Westens. Aber man bräuchte, wenn man sich interessieren würde für den Stand der Dinge, diese Schreckensbilder gar nicht. Es würde genügen, wenn man zuhört, was islamistische Führer seit Jahrzehnten predigen, nämlich die komplette Übernahme der westlichen Welt, also die vollständige Islamisierung und die auch konsequente Unterdrückung all derer, die, wie würde Frau Merkel sagen, schon länger hier leben. Also das wird in aller Klarheit formuliert, also wenn Sie so wollen, diese militärische, kriegerische Islamisierung des Westens insgesamt. Man braucht also keinen besonderen Spürsinn oder keine detektivischen Fähigkeiten, um das heraus oder hermeneutische Fähigkeiten, um das herauszuinterpretieren. Die sagen es in aller Offenheit, ja. Und ja, viele Leute hören das nicht, lesen es nicht oder wollen es nicht hören und lesen. Und denen müsste man dann in der Tat solche Bilder zeigen, um sie aufzurütteln, weil das Gefühl dann letztlich etwas ist, was man nicht, wie soll man sagen, manipulieren kann. Ja, also ich sehe es wie Sie, wer diese Bilder gesehen hat, vergisst sie nie wieder. Ja, das ist vollkommen richtig. Und er bekommt auch ein Bild von dem, was uns droht, was eigentlich unter Verschluss gehalten werden soll. Also was verboten ist im Grunde. Davon sollst du dir kein Bild machen dürfen, aber jetzt ist es da. Und ja, man darf gespannt sein, welche Effekte das weiterhin hat.
Na, und es zeigt ja für dich auch so ein bisschen, je länger man, es hätte irgendwann den Punkt gegeben, wo man diese ganze Migrationsfrage natürlich auf einer relativ rationalen Ebene hätte ausdiskutieren und so weiter ausmoderieren können. Aber dadurch, dass das so lange immer weiter unten gehalten und niedergehalten wurde, dieses Thema, folgt daraus natürlich jetzt so eine unwahrscheinliche Wut und Zorn und was sich da alles jetzt hochkocht und so. Und das sind ja die verrücktesten Effekte. Also wir sehen da jetzt diese Bilder, das sind ja auch Bilder so der Hilflosigkeit, also diese Randalen da in Belfast. Wir sehen aber jetzt auch in Deutschland, jetzt gewinnt in Aue Bad Schlema ein Kandidat, ehemaliger NPD-Kandidat der Freien Sachsen. Ja, weil, warum? Weil natürlich einerseits, weil wir jahrelang sozusagen diese ganze Brandmauer-Debatte hatten und der Wähler natürlich sagt, also Rechtsextremist, das heißt ja nichts mehr, auch wenn es ein wirklicher Rechtsextremist sozusagen ist. Ja.
Ja.
Und auf der anderen Seite natürlich, weil diese Wut so enorm wird. Ja. Und das ist also klar, irgendwie jetzt der Druck auf dem Kessel wurde einfach ein bisschen zu lange versucht zu stauen irgendwie. Ja.
Und das könnte man auch sehr gut auf Belfast nun anwenden, und zwar mit Hilfe einer berühmten Denkfigur von Sigmund Freud, der nämlich, Sie kennen alle den zentralen Begriff dieser Psychoanalyse, Verdrängung. Und das passt hier wunderbar. Freud hat das sehr schön gesagt. Alles, was man verdrängt, und das wäre eben die Problematik der muslimischen Massenmigration, das kehrt irgendwann mal wieder. Und zwar in entstellter Form, in schrecklicher Form. Ja, und genau das erleben wir. Und wir werden es auch in Zukunft häufiger erleben. Das kehrt nicht wieder im Sinne von, ja, jetzt müssen wir mal wieder drüber nachdenken oder das Problem anpacken, sondern das mit den Vorzeichen von Wut und Verzweiflung kehrt dieses Problem dann wieder. Und damit sind wir natürlich maximal entfernt von Aufklärung oder vernünftigem, rationalen Umgang mit einem Problem, letztlich einem politischen Problem, das man lösen könnte. Ja, ich denke, die Sache ist schon so weit verfahren, dass wir im Grunde genau an dieser Stelle jetzt stehen und dass die Chance für einen rationalen Umgang mit dem Problem Massenmigration schon vertan ist. Ja, wir leben jetzt auch bei gerade bei diesem Thema nur noch auf der Ebene von harten, scharfen Emotionen und Ressentiments. Ja, ich selbst wüsste auch nicht, wie ich als Politiker da eine Korrektur anbringen würde, wie man da noch die Notbremse zieht, weil, wie Frau Merkel eben so schön gesagt hat, jetzt sind sie nun mal da.
Kommen wir zu unserem dritten Thema. Friedrich Merz hat ja diese Woche schon gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das. Und jetzt gab es den großen Reformgipfel mit den Arbeitgebern und so weiter. Und er hat schon vorher gesagt, es wird nichts rauskommen. Es ist auch nichts rausgekommen. Wir nähern uns jetzt so der Sommerpause. Und es wird, glaube ich, immer klarer. Es wird einfach gar nichts passieren.
Ja, insofern Fortsetzung der Geschichte, die wir seit einem Jahr erzählen. Ja, es passiert nichts oder eben nur Unsinniges. Das einzig Konstante oder Dauerhafte sind die Figuren an der Spitze der Regierung, die immer wieder irgendeinen Vorwand finden, sich selbst gut zu finden oder sich selbst gut zu reden, hat man auch gerade wieder gehört. Also wie großartig die Bilanz der Bundesregierung mittlerweile sein soll. Außer den Mitgliedern der Bundesregierung hat es noch niemand bemerkt. Übrigens auch nicht die dieser Regierung eigentlich sehr freundlich gesonnene Hauptstadtpresse. Selbst die schütteln mittlerweile den Kopf über dieses Gutsagen der Regierung über sich selbst. Also auf den, was war erst, Herbst der Reformen, Frühjahr der Reformen, Sommer der Reformen, der neue Ansatz, der Ruck offenbar, der jetzt durchs Land geht. Natürlich passiert nichts und es kann auch nichts passieren. Das ist das, was jetzt immer deutlicher wird. Warum? Weil diese Regierung eingesperrt ist von den Grünen, von der berühmten großen Transformation. Warum ist sie eingesperrt? Aus zwei Gründen. Erstens, die SPD ist vollkommen unterlaufen von den Grünen und in der CDU gibt es jede Menge grüner Unterseeboote, die auch die Strippen ziehen in der gesamten Parteipolitik der CDU. Und die Argumentation wahrscheinlich intern ist die, ohne die Grünen können wir die nächste Bundesregierung nicht stellen. Wir brauchen die Grünen. Die werden wahrscheinlich größer als die SPD, sodass wir dann gegen die AfD eine Allparteienregierung haben, vielleicht sogar die Linken noch mit ins Boot nehmen. Aber entscheidend wichtig ist, dass die CDU die meisten Stimmen bekommt, sodass Merz weiterhin Kanzler bleiben kann oder die CDU jedenfalls den Kanzler stellt. Ich glaube, das ist der ganze Gedanke, der in der Regierung entwickelt wird. Es ist fast schon egal, wie weit die ehemaligen Volksparteien CDU und SPD abrutschen in der Wählergunst. Es kommt nur darauf an, dass die Allparteienregierung nochmal gewählt wird. Und deshalb können sie gegen die Grünen keine Politik machen. Das heißt, sie können diese absurde Politik der Desindustrialisierung nicht aufgeben. Sie müssen dabei bleiben. Sie müssen die wahnsinnigen Konzepte, CO2-Reduktion und so weiter, Klimawandelpolitik, müssen sie fortsetzen. Sonst werden ihnen die Grünen die kalte Schulter zeigen. Das wissen sie alle oder das reden sie sich ein. Und deshalb ist per Definition eine andere Politik nicht möglich.
Ja, da unterstellen Sie schon ganz schön viel Rationalität. Was ich noch wirklich spannend finde, ist jetzt auch, also so leicht, hat ja schon so leichte Verfolgungswahntendenzen. Jetzt gibt es ja die große Geschichte, dass Merz ja jetzt der Meinung wäre, der Springer Verlag, wolle ihn jetzt irgendwie sabotieren, wolle ihn jetzt dazu bringen, mit der AfD zu koalieren und so weiter. Also so in solchen Gedanken hängt das da schon fest. Das ist alles immer nur noch Endkampf und
ja,
so.
Ja, natürlich ist Endkampf um die eigene Position. Also und zwar nicht die politische Position, sondern das Amt. Ja, also Endkampf um das Amt des Bundeskanzlers. Man könnte sagen, mit Beginn seiner Kanzlerschaft hat dieser Endkampf schon begonnen. Und es geht eben gar nicht mehr um Sachprobleme. Und deshalb auch diese Veranstaltung, dieser sogenannte Gipfel. Im Grunde, da muss man der Frau Dröge von den Grünen recht geben, eine Selbstverständlichkeit, nämlich, dass sich der Kanzler mit Vertretern der Gewerkschaften und der Arbeitgeber unterhält oder mit ihnen sich austauscht, wird als der große Gipfel, der alles ändert und der dann die großen Reformbewegungen anstößt, verkauft. Da kann man wirklich nur lachen. Das ist wirklich lächerlich. Es war ja offenbar auch so, dass Fragebögen verteilt wurden an die Teilnehmer des Gipfels, wo sie ihre besten Ideen aufschreiben sollen. Was könnten wir jetzt machen? Was wäre eigentlich das Beste, was wir machen? Ja. Also das Gegenteil von Richtlinienkompetenz.
Ja, denn diese Fragebogen ist wirklich absurd, weil es dann, man denkt sich so jetzt nach über einem Jahr in der Regierung, kommt man dann und stellt dann so Fragebögen, ja, wie würden Sie sich wünschen, dass wir das Wirtschaftswachstum wieder hinkriegen und so, als würden da jetzt einfach die Gewerkschafter und die Arbeitgeber sich so an den Tisch setzen und es dann einfach so gemeinsam irgendwie so ausbaldovern, so machen wir das jetzt. Ja. Also das ist schon... Ja, es ist schon echt absurd, aber man hat ja auch das Gefühl, es glaubt ja auch niemand mehr wirklich dran. Es werden nur noch so leere Formen vorgespielt, die jetzt noch irgendwie simulieren sollen, dass es da irgendwas gäbe, ja.
Im Grunde ist die Botschaft der Regierung seit Ewigkeiten die, und sie wird immer deutlicher, wählt uns, sonst kommt der Faschismus. Und gar nicht mehr die Verheißung, wir schaffen es, die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. Also wir reißen uns wie Münchhausen am eigenen Schopf aus der Misere heraus. Das wird gar nicht mehr gesagt, das wird gar nicht mehr verlangt, sondern man sagt irgendwie, es geht da und da voran. Ja, es gäbe da irgendwelche Fortschritte. In KI wollen wir die Ersten sein. Wir wollen im Weltraum, glaube ich, wollen sie jetzt auch die Ersten sein. Die größte Militärmacht Europas oder irgendwas. Also diese schwachsinnigen Projektionen, womit man suggerieren will, es läuft eigentlich ganz gut. Dazu passen dann auch Tagesschau-Nachrichten, die mehr oder minder regelmäßig kommen von irgendwelchen kleinen Betrieben, die nicht pleite machen und die dann sagen, wir wollen auch KI nutzen und so weiter. Großartig, Modellbetriebe, es geht aufwärts mit Deutschland. Reine Augenwischerei, also es ist wirklich absurd. Aber die eigentliche Botschaft ist tatsächlich die, ja, man könnte es auch so formulieren, ohne die AfD würde das wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Uns gibt es bei Spotify, bei Apple Podcast, überall, wo Sie uns suchen. Vergessen Sie nicht, unsere Arbeit hier, die gibt es kostenlos, dank Ihrer finanziellen Unterstützung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.